Deutschlandfunk.
Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Eine Stunde History hat Geburtstag. Wir runden das erste Mal. Wir werden schon 10 Jahre alt. Und statt uns was zu wünschen, haben wir gedacht, erfüllen wir euch einen Wunsch, den wir schon ganz, ganz oft von euch gehört haben. Wir starten in etwas Neues über viele, viele Folgen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Am 8. Mai geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Heute gucken wir aber erstmal auf ein Land, über das zurzeit sehr viel geredet und gestritten wird. Das Land ist gleichzeitig die größte Insel der Welt. Der allergrößte Teil ist allerdings von Eis bedeckt. Deshalb leben dort nur etwa 56.000 Menschen. Das sind etwa so viele wie in Passau in Bayern oder in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen leben. Ihr ahnt es möglicherweise schon, es geht in dieser Folge heute um Grönland, a piece of ice, so nennt es US-Präsident Trump. Aber dieses Land will er nichtsdestotrotz haben, wie er immer wieder sagt. Er sagt auch, dass er darauf einen Anspruch hat. Und dafür, so scheint es, ist er auch bereit, die Weltordnung noch weiter aus ihren Fugen zu reißen. Jetzt geht es aber ja nicht nur um ein Stück Eis, die Weltordnung, die NATO und all das. Es geht zum Beispiel auch um die Menschen, die in Grönland leben. Sophie Amundsen zum Beispiel. Sie ist eine junge Inuit, sie ist Schneiderin, sie lebt in Grönland. Und das sagt sie zu dieser ganzen Debatte gerade.
You cannot buy people the country.
Man kann ein Land nicht wie ein Produkt kaufen. Ich denke, wir Grönländer sind eins mit der Natur. Wenn man in der Natur ist, bekommt man einen klaren Verstand. Vielleicht ist das, was Trump braucht.
So, maybe that's what Trump needs.
Klare Worte einer jungen Inuit über den US-Präsidenten und seine Pläne. Wir wollen uns heute mit der Geschichte Grönlands befassen, vor allem mit der vergangenen gut 300 Jahre. 1721, vor 305 Jahren also genau, da kam ein dänisch-norwegischer Missionar nach Grönland, um die Inuit zu christianisieren. Hans Egede hieß der Mann, heute umstritten, da seine Mission Teil der dänischen Kolonialgeschichte war, um die es heute natürlich hier auch geht. Soll. Also, es gibt sehr viel zu besprechen über Grönland. Legen wir los.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Wir haben noch eine Ankündigung zu machen. Wir kommen nämlich am 7. Mai um 21 Uhr in die Meistersingerhalle nach Nürnberg.
Und dort sind wir live auf der Bühne. Wir reden über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776. Da freuen wir uns schon sehr. Ihr könnt gerne kommen. Tickets gibt es unter ardsoundsfestival.de. 7. Mai, 21 Uhr, Meistersingerhalle.
Da freuen wir uns, wenn wir euch dort sehen. So, zurück zu Grönland. Das ist ja ein Land, das auf den ersten Blick nicht so richtig einlädt zum Siedeln. Wann kamen denn die ersten Europäer auf die Idee, das trotzdem zu tun?
Naja, in den Zeiten, in denen wir uns dann bewegen, sind wir so ein bisschen auf Spekulationen angewiesen. Aber die allererste Besiedlung aus dem amerikanisch-kanadischen Raum soll wohl rund 2500 Jahre vor Christus stattgefunden haben. Das waren damals Jäger von den dort lebenden Moschus, Ochsen von Robben und Rentieren. Aber es gab eben auch lange Zeiten, in denen Grönland völlig unbewohnt war, weil die Lebensbedingungen für Menschen dort sehr hart waren. Dass im 10. Jahrhundert die ersten Europäer nach Grönland kamen, das hatte einen handfesten Grund, nämlich Erik der Rote. Ein Wikinger aus Norwegen, der aber auch lange Zeit auf Island gelebt hat, musste nach einem Streit Island verlassen und er entdeckte bei seiner Flucht Grönland. Er ließ sich dort nieder und begründete so die erste Siedlungsgemeinschaft auf Grönland.
Hans Egedes Missionierung von Grönland, die startete ja 1721. Gab es denn vorher auf Grönland schon Christen?
Also um bei Erik dem Roten zu bleiben, er starb vermutlich am Beginn des 11. Jahrhunderts. Zu der Zeit war das Christentum in Europa schon überall angekommen, aber es gibt eben keine Quellen oder andere Belege, aus denen hervorgeht, ob Erik nun das Christentum angenommen hat oder nicht. Die Besiedlung Grönlands wurde nach den Europäern von den Eskimos fortgeführt, die über Alaska nach Grönland kamen, und sie brachten brachten die Thule-Kultur auf die Insel. Die wiederum hatte keine spezifische Religion, sondern vielmehr eine große Zahl von Traditionen, die aber von Region zu Region sehr unterschiedlich sein konnten. Feste Glaubensvorstellungen oder Überzeugungen gab es in dieser Kultur überhaupt nicht.
Es gibt ja eine ungeklärte Zeit in der Geschichte Grönlands, so etwa zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert. Was weiß man über diese Zeit?
Nicht viel, muss man ehrlich bleiben. Mitte des 14. Jahrhunderts bereiste ein norwegischer Geistlicher die Insel und der berichtete, es gäbe überhaupt keine Menschen auf Grönland. Aber die Gründe, die dazu geführt haben, die sind wirklich im Bereich der Spekulation. Es könnte sein, dass es Auswanderungswellen nach Amerika gegeben hat. Es könnte sein, dass Degeneration der Menschen auf Grönland stattgefunden hat und damit waren sie zum Aussterben verurteilt. Vielleicht waren es aber auch die Ausläufer der Pest, die in diesen Jahren die europäische Bevölkerung ja so stark dezimiert hat. Und vielleicht lag es auch an klimatischen Bedingungen, die ein Leben auf Grönland erschwerten oder eben auch unmöglich machen. Aber man muss ehrlich bleiben, genaueres weiß man nicht.
Und wie sah es denn dann auf Grönland aus, als Hans Egede kam und seine Missionierung begann?
Da muss man sagen, schon etwas besser. Im 16. Jahrhundert hat es viele Entdeckungsfahrten nach Grönland gegeben, die aber sind auf Inuit gestoßen, also auf eine indigene Volksgruppe, die aus dem Osten Kanadas eingewandert war und zu den Eskimos gehörte. Eskimo wird als Oberbegriff oder als Sammelbegriff verwendet für, Zitat, indigene Völker im nördlichen Polargebiet, deren Siedlungsgebiet sich vom Nordosten Sibiriens über die Beringstraße und die arktischen Regionen Alaskas und Kanadas bis nach Grönland erstreckt, Zitat Ende. So jedenfalls bei Wikipedia. Die Indigenen kamen zur Zeit Hans Egedes im 17. und 18. Jahrhundert in Kontakt mit Walfängern aus Holland, aus England und auch aus Hamburg. Jedenfalls stellte Hans Egede fest, dass er keine Grönländerin oder Grönländer missionieren würde, sondern Angehörige der Inuit. Und die hat mit dem Christentum wirklich überhaupt nichts am Hut.
Ja, nach allem, was wir jetzt gehört haben und was wir über Grönland wissen, stellt sich die Frage, warum macht sich überhaupt ein norwegischer Pastor auf nach Grönland im Jahr 1721? Was Hans Egede damals dorthin verschlagen hat, das erzählt uns jetzt Wiebke Lehnhoff aus dem Deutschlandfunk Nova History Team.
Grönland, die größte Insel der Erde. Bewohnbar sind nur die eisfreien Küstengebiete. Das stellen auch Menschen aus Europa fest, die hier um das Jahr 1000 landen und siedeln. Sie kommen aus Island und Norwegen. Mit der Zeit werden sie Grönlendingar genannt. Sie handeln mit Walross-Elfenbein und halten so Kontakt zu Norwegen. Sie bauen auch Kirchen und haben sogar einen Bischof. Aber ab dem Jahr 1450 gibt es kein Lebenszeichen mehr von den Grönlendingar. Was mit ihnen passiert, ist unklar. Im Jahr 1708 grübelt ein junger evangelischer Pastor in Nordnorwegen über die Grönlendinger. Hans Egede hat gerade seine erste Stelle angetreten und zerstreitet sich direkt mit seinem vorgesetzten Pastor. Er muss sogar eine Geldstrafe zahlen für respektloses Auftreten. Vielleicht bringt das den 22-Jährigen dazu, in die Ferne zu schweifen. Später notiert Egede in seinen Erinnerungen:
Ich hatte in einer Beschreibung Grönlands gelesen, dass dort Christen mit Klöstern und Kirchen wären. Ich hatte große Begierde zu erfahren, wie es jetzt damit beschaffen sei.
Deshalb schreibt Egede an einen Verwandten, der nach Grönland gereist war.
Von diesem erfuhr ich, dass auf der von unseren Schiffen besuchten Küste keine Menschen gesehen oder gehört worden seien. Allein weiter im Süden gäbe es Wilde.
Weil diese Wilden nicht näher beschrieben werden, geht Hans Egede davon aus, dass es die Nachfahren der Wikinger-Siedler sein müssen, die Grönlendinger.
Dass diese armen Menschen, die zuvor Christen gewesen, nun wieder in heidnische Blindheit verfallen wären, weckte in mir den Wunsch, ihnen Christentum wieder zu predigen.
Der junge Pastor versucht, einen Missionsauftrag zu bekommen, anfangs ohne Erfolg. Jahre vergehen. Dann, am 15. März 1721, ernennt der König von Dänemark-Norwegen Hans Egede zum Missionar für Grönland. Am 3. Mai bricht sein Schiff, die Hoffnung, aus Norwegen auf. An Bord Hans Egede mit Frau und 4 Kindern und noch 25 weitere Personen, darunter etliche Handwerker und ein Arzt. Nach einem Monat Seereise mit stürmischem Wetter erblickt Egede endlich das Land, zu dem es ihn seit 13 Jahren hingezogen hat, aber über das er nur sehr wenig weiß: Grönland. Er notiert:
Dieses Land machte auf uns einen elenden Eindruck, da es ganz mit Schnee und Eis bedeckt zu sein schien und auf dem Meer große Eisberge trieben. Wir segelten an dem Eis entlang, ohne eine Öffnung zu finden, durch die wir ans Land gelangen konnten. Der Kapitän machte deshalb bereits den Vorschlag, wieder nach Hause zu segeln.
Nach langer Suche finden sie schließlich eine gute Anlegestelle an der Südwestküste. Dort gibt es breite, eisfreie Küstenstreifen und viele Fjorde und Buchten ziehen sich ins Land hinein.
Einige Grönländer fuhren uns in ihren kleinen Booten entgegen. Hier sah ich nun die Menschen, deretwegen ich mich so großer Mühen unterzogen hatte. Ihr erster Anblick kam mir so elend vor.
Hans Egede merkt, dass diese Menschen nicht die gesuchten Wikinger-Nachfahren sind. Es sind Inuit, deren Vorfahren über Alaska nach Grönland kamen. Da niemand sonst zum Missionieren da ist, will Egede nun sie zum evangelischen Glauben bringen. Dabei helfen seine jungen Söhne Paul und Nils, die die Sprache der Inuit lernen. Paul erinnert sich später, wie er versucht, einem Inuk Gott und den Himmel zu erklären.
Er schien gar keine rechte Lust nach dem Himmel zu haben, da es dort weder Rentiere noch Seehunde gebe. Er wolle lieber unter die Erde, dort sei Überfluss an allen Tieren.
Weil die Inuit kein Brot kennen, ändert Hans Egede das Vaterunser leicht ab in »Unseren täglichen Seehund gib uns heute«. Er sieht die Inuit-Kinder als bestes Mittel zur Missionierung. Deshalb holt er Jungen aus ihren Familien, um sie zu unterrichten. Das sorgt für Konflikte, ebenso wie seine Drohungen und Angriffe gegen Inuit-Schamanen. 15 Jahre lang versucht Hans Egede, die Grönländer zu missionieren. Doch sie haben wenig Interesse, bekehrt zu werden. 1733 kommen neue Missionare von der Herrnhuter Brüdergemeine, zu denen Egede ein angespanntes Verhältnis entwickelt. Ihr Schiff bringt auch die Pocken nach Grönland. Daran sterben die meisten Inuit in Egedes Gebiet. Als auch seine Frau stirbt, kehrt Hans Egede im Jahr 1736 nach Norwegen zurück.
Wiebke Lehnhoff war das über die Ankunft von Hans Egede, der nach Grönland kam, mit dem Vorhaben, aus den Inuit dort Christen zu machen. Und jetzt wollen wir mal genauer auf das Verhältnis der Grönländerinnen und Grönländer zur früheren Kolonialmacht Dänemark gucken. Hören wir erst mal, was die junge Inuit Sophia Amundsen dazu sagt.
The Danish still think that we cannot make it in our own.
Die Dänen denken immer noch, dass wir es nicht alleine schaffen und deshalb auch unsere eigene Meinung nicht äußern. Aber das Positive ist, dass wir jetzt gehört werden. Ich denke, wir bekommen jetzt mehr Respekt, seit es dieses große Interesse von außen gibt. Ja, also ich denke, die Dänen respektieren uns stärker.
So I think they're respecting us more, the Danish.
Wie ist das Verhältnis der Grönländerinnen und Grönländer zu den Dänen? Florian Jungmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel und Historiker mit dem Schwerpunkt Nordeuropa. Hallo, Herr Jungmann.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Jungmann, wir wollen ja über das Verhältnis von Dänemark und Grönland mal sprechen. Und das scheint ja irgendwie so ein bisschen kompliziert zu sein. Also ich habe im Internet mal gegoogelt und da steht, Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemark. Was denn jetzt? Also selbstverwaltet oder Bestandteil?
Sowohl als auch, muss man sagen. Also Grönland gehört der dänischen Reichsgemeinschaft sowie auch die Färöerinseln. Und das ergibt sich aus einer historischen Tradition. Und mittlerweile, also seit einigen Jahrzehnten, bestehen aber immer größere Autonomierechte in beiden Gebieten. Und so verwaltet sich Grönland als Gemeinschaft im Inneren selbst, gehört aber außenpolitisch und weiterhin unter die dänische Fahne.
Okay, also alles, was die Innenpolitik oder das Innere angeht, macht Grönland selbst und nach außen ist man noch immer zusammen mit Dänemark.
Ganz genau.
Mhm. Die Dänen sind ja Kolonialmacht gewesen. Wie und wann sind denn eigentlich die Dänen zum ersten Mal nach Grönland gekommen?
Also das, was man den dänischen Kolonialismus bezeichnet, das findet erst im 18. Jahrhundert statt. Der dänische Herrschaftsanspruch über Grönland, der leitet sich aber schon aus einer mittelalterlichen Tradition heraus ab. Nordeuropäer, Skandinavier sind über Island nach Grönland eingewandert, da sind wir dann um das Jahr 1000 und haben ein Gemeinwesen dort begründet, das dann aber unter die Herrschaft des norwegischen Königs kam im Verlauf des Mittelalters und Richtung 15. Jahrhundert verloren sich dann aber diese Kontakte an diese europäischstämmige Gemeinschaft in Grönland so dass es nominell eine dänische Herrschaft über Grönland über das 16., 17. Jahrhundert hin gab, aber faktisch dort eigentlich keine Dänen waren. Und diese Dänen fanden sich dann erst wieder im 18. Jahrhundert, erneuerten die sozusagen ihren Herrschaftsanspruch über Grönland. Das kann man ganz genau datieren auf den Sommer 1721 mit der Ankunft des norwegischen Missionars Hans Egede im Auftrag des dänischen Königs Frederik IV. Oder Friedrich IV.
Und welches Interesse hatte denn Dänemark zu Beginn des 18. Jahrhunderts an Grönland? Weil ich meine, es ist auch damals ja schon gewesen ein großer Eisberg. Welches Interesse hatte Dänemark an diesem Eisberg?
Genau, also das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, welches Interesse da bestand. Da gibt es zum einen die Herrschaftstradition, die ich jetzt ja schon ausgeführt hatte, die dann damit erneuert wurde. Dann gab es aber auch noch ökonomische Interessen und aber auch religiöse, ganz klar religiöse Interessen.
Lassen Sie uns das doch mal alles ausführen. Also was genau hatten denn die Dänen mit Grönland vor?
Vor der Küste Grönlands kam es im 17., 18. Jahrhundert immer stärker zu Walfang von niederländischen Walfängern, die dann auch immer den Kontakt zu den Grönländern suchten, immer mal wieder und auch in einen kulturellen, in einen Handelsaustausch gingen. Hier sah Dänemark dann seine Oberhoheit über Grönland bedroht, ja, diesen nominellen Anspruch, den man ja formulierte. Und deswegen war es ja Anfang des 18. Jahrhunderts durchaus vonnöten für den dänischen König, dort ein Zeichen zu setzen, seine Oberhoheit über Grönland erneut zu formulieren. Ökonomisch betrachtet bestand natürlich auch ein Interesse an den Gewinnen dieser holländischen Walfänger, dass man das natürlich in dänischer Hand bekommt und da die Gewinne einfährt. Und zum anderen diese Interessen dieses Missionars Hans Egede, die kann man ganz klar in einer lutherischen Frömmigkeitsbewegung verorten, in der pietistischen Bewegung. Hier hatte man eigentlich die Idee, die noch irgendwo in Grönland vermuteten Nordeuropäer, die ja im Mittelalter dort angelandet sind, man hoffte, die noch zu finden und die vom Katholizismus zum, ja, aus Hans Eggedes Sicht, wahren Glauben zurückzuführen zum Protestantismus. Die hoffte man natürlich zu treffen. Man fand stattdessen ja aber nur die Inuit und versuchte dann auch unter denen dann halt das Christentum zu verbreiten.
Das heißt, was genau haben denn die Dänen gemacht? Welche Strukturen haben sie denn auf Grönland aufgebaut?
Am Anfang muss man sagen, ist das eher so ein improvisierter Kolonialismus. Also in den Grundzügen ging es ja erst darum, eine Missionsstation, eine erste Handelsstation, einen Stützpunkt aufzubauen. Das hat man dann 1721 bis in die 1730er im Ort des heutigen Nuuks getan. Und von dort ausgehend gelang es dann in den 1730ern, als dann diese erste sehr kritische, schwierige Anfangsperiode überwunden war, gelang es dann, weitere Handelsstützpunkte nach Norden und nach Süden Stück für Stück aufzubauen und an der Westküste, also an der grönländischen Westküste, dann ein kleines Netzwerk an Stützpunkten aufzubauen, an denen dann Handel getrieben wurde. Man versuchte von den Grönländern vor allem Robbentran, Robbenfelle dann zu bekommen und diese dann gewinnbringend in Europa zu veräußern. Das große Ziel war natürlich eigentlich der Walfang im Nordatlantik, aber da hatten einfach die Holländer und auch zeitweise die Hamburger einfach die besseren Karten und das bessere Know-how. Das gelang den Dänen nicht wirklich lukrativ, dort mit einzusteigen.
Wir springen noch ein paar Jährchen weiter und zwar zum Kieler Frieden von 1814, Herr Jungmann. Denn bei diesem Kieler Frieden ist rausgekommen, dass Grönland tatsächlich auch dänische Kolonie bleibt. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen?
Zum Kieler Frieden müsste man sagen, dass der für Dänemark-Norwegen die napoleonischen Kriege beendet. Dabei war ganz klar, dass Norwegen als Kriegsbeute an die Schweden ging. Der vierte Artikel des Friedensvertrags bestimmte ja aber, dass Grönland genauso wie die anderen nordatlantischen Inseln bei Dänemark verbleiben sollte und nicht zu Norwegen geht.
Wann endete denn eigentlich die dänische Kolonialzeit auf Grönland?
Dafür muss man bis ins 20. Jahrhundert springen, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier durch die zwischenzeitliche Besetzung der US-Amerikaner war ganz klar, dass sich hier Strukturen ändern mussten für das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland. Und die Impulse kamen dann halt eben aus dieser zwischenzeitlichen Besatzung der Amerikaner.
Wir machen ja bei der Eine Stunde History häufiger mal große Sprünge, weil wir die Geschichte nicht in jeder einzelnen Phase erzählen können. Und ich würde gerne, weil Sie auch gerade die Amerikaner schon mal ansprachen, einen weiteren Schritt noch machen, nämlich den bis ins Heute. US-Präsident Trump, der ja, wie er sagt, Grönland haben möchte, der begründet das ja, seinen vermeintlichen Anspruch auch historisch. Ist da irgendwas dran? Gibt es irgendeinen US-Anspruch auf Grönland oder gab es den mal?
Nee, in der Form kann man das nicht so sagen. Dieser monopolisierte Handel über die Handelsprivilegien und Handelskompanien, der ging immer ganz klar von Grönland nach Europa, nach Norwegen, nach Dänemark. Und die USA waren lange Zeit nicht an Grönland in irgendeiner Form interessiert. Es gibt dann im Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Kauf von Alaska 1867 vom russischen Zarenreich gab es die amerikanische Idee, man könne sich doch auch Grönland und Island käuflich erwerben, primär aus ökonomischen Erwägungen, Bodenschätze, Fischgründe, die man dort dann nutzen könnte. Aber zu wirklichen Verhandlungen kam es nicht. Vielmehr, das ist dann 1917 mit dem Kauf der dänischen Jungferninseln in der Karibik verbunden. 1917 gehen die dann an die USA. Und mit diesem Kauf wird vielmehr von US-amerikanischer Seite nochmal die Oberhoheit, die Herrschaft Dänemarks über Grönland, über das ganze Grönland anerkannt.
Florian Jungmann war das. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt Nordeuropa. Vielen Dank, Herr Jungmann, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Matthias, neben dem christlichen Missionar Hans Egede waren auch Angehörige der Herrnhuter Brüdergemeine auf Grönland. Wer waren denn die Herrnhuter überhaupt?
Also die Herrnhuter, die entstanden nach dem Konzil von Konstanz 1414, bei dem die beiden Reformer Jan Hus und Hieronymus von Prag als Ketzer verbrannt wurden. Beide kamen aus dem Königreich Böhmen. Dort folgten dann 1420 die Hussitenkriege. Während dieser Hussitenkriege kam es zu einer Bewegung. Diese Bewegung spaltete sich in eine Gruppe, die gewaltbereit war und eine, die Gewalt grundsätzlich ablehnte. Und sie entwickelte eine radikal pazifistische Version des Christentums. Also die Gleichheit aller Christen wurde propagiert, das Leben in Armut, und es wurde auf jeden Fall abgelehnt, einen Kriegsdienst zu leisten. Und damit standen sie in der Tradition des englischen Theologen John Wycliffe, der 1370 den Machtanspruch des Papstes bestritten hatte.
Wo genau haben denn die Herrnhuter eigentlich ihren Ursprung, Matthias?
Also zu Beginn des 18. Jahrhunderts, da kamen die Brüder der Gemeinde nach Bertelsdorf in der Oberlausitz nahe der Stadt Görlitz. Und sie gründeten in Herrnhut eine Siedlung. Heute ist der Ort mit dem Titel Reformationsstadt Europas der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa versehen. Und er ist seit 2024 UNESCO-Weltkulturerbe.
Viel mehr über die Herrnhuter Brüdergemeine weiß Joanna Kocik. Sie ist Professorin im Fachbereich arktische Geisteswissenschaften. Hallo, Frau Kocik.
Hallo, guten Tag.
Frau Kocik, erstmal grundsätzlich, warum heißt es Herrnhuter Brüdergemeinde und nicht einfach Gemeinde? Also sind da gar keine Frauen dabei oder woher kommt das?
Ja, der Begriff hat wenig jetzt mit Frauen zu tun. Der Begriff der Brüdergemeine, bewusst anstatt der Gemeinde verwendet wird, ist eng mit der Unitätsidee verbunden. Und wir sind hier im theologischen Bereich der Herrnhuter. Die basieren auf der Unitätsidee. Und diese Idee bezeichnet eine Einheit aller Gläubigen im Christus, unabhängig von der Herkunft, von der Sprache, vom Geschlecht und vom sozialen Status, was von Anfang an auch sehr wichtig für die Brüdergemeine war. Ich meine auch im 18. Jahrhundert. Insofern ist die Gemeine keine Bezeichnung für eine territorial abgegrenzte kirchliche Verwaltung, wie man sich das vorstellen würde, sondern bedeutet eine gelebte Glaubens- und Lebensgemeinschaft. Und damit werden auch gemeinsame religiöse Praktiken hervorgehoben, beten, arbeiten oder auch singen. Insofern ist es auch sehr wichtig, weil wir wollen auch über Missionspraktiken der Brüdergemeine sprechen. Und dieses Verständnis von der Gemeine, Verständnis von der Unität hat auch Einfluss auf die Missionspraktiken gehabt, denn die Mission zielte vielmehr auf die Einbindung der Gemeinschaft in die weltweite Unität anstatt einer kolonialen Kontrolle. Zumindest das war der Fall in Grönland.
Lassen Sie uns doch mal auf den Ursprung der Herrnhuter Brüdergemeine gehen. Wie ist die entstanden eigentlich?
Die Herrnhuter Brüdergemeine entstand im 18. Jahrhundert, also in den 20er Jahren, vor dem Hintergrund religiöser Verfolgungen und konfessioneller Spannungen in Mitteleuropa. Und vielleicht ist es wichtig, hier zwei Daten erstmal zu nennen. Erstmal das Jahr 1722, wo religiöse Flüchtlinge aus Mähren auf dem Gut des sächsischen Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf Zuflucht gefunden haben. Und diese Menschen gründeten dort eine Siedlung, Herrnhut, die wir heute auch kennen. Und Herrnhut wurde zum zentralen Ort dieser christlichen Gemeinschaft. Von diesem Ort verbreiteten sie sich in Europa, in vielen Ländern und auch in Missionsgebiete. Also das war der Gründungsmoment, der territoriale Gründungsmoment. Man müsste hier aber ein weiteres Datum vielleicht noch anführen, das Jahr 1727, also 5 Jahre später, wo es unter den Menschen, die sich dort angesiedelt haben, in Herno zu einer religiösen Erweckung kam. Und das wird als ein geistlicher Gründungsmoment der Brüdergemeinde genannt. Und von diesem Punkt aus hat sich diese Gemeinschaft, die Herrnhuter Gemeinschaft, als eine eigenständige protestantische Kirche etabliert mit einer Diaspora, wie ich sagte, in Deutschland. Aber was viele vielleicht auch verwundern mag, auch in katholischen Ländern, schon im 18. Jahrhundert, in Frankreich, auch in Polen, Litauen, also Ost, West und in Missionen auf allen Kontinenten der Welt.
Und was waren die grundsätzlichen Ziele der Herrnhuter Brüdergemeine?
Na gut, wenn wir von Zielen sprechen, da sind wir wieder im theologischen Bereich, weil das ist die Grundlage. Das zentrale Ziel der Herrnhuter Brüdergemeine war natürlich ein gelebter, persönlich erfahrener christlicher Glaube, der nicht nur in der Lehre sich manifestierte, sondern auch im Alltag sichtbar war. Also da sind wir im Bereich der Frömmigkeit, die auch als eine besondere gemeinschaftliche Praxis innerhalb der Gemeinde verstanden wurde. Damit, mit den religiösen Zielen, mit der Frömmigkeit, war ein weiteres Ziel verbunden oder ist auch ein weiteres Ziel verbunden, also Aufbau der christlichen Gemeinden schon im 18. Jahrhundert, die im unterschiedlichen kulturellen Kontext entstanden und Menschen diverser Herkunft zusammengetragen haben. Also die Diaspora-Arbeit, Missionierung, die man nicht nur als bloße Bekehrung verstanden hat, aber wie gesagt, die Einbindung der getauften Menschen in eine lebendige Gemeinschaft, die auch durch Kommunikation stark geprägt hat. Das sind natürlich die theologischen Ziele. Daraus ergibt sich natürlich das besondere Verständnis für Bildung, für Seelsorge, für soziale Fürsorge innerhalb der Gemeinschaft bis heute. Und vielleicht noch ein wichtiges Punkt, warum die Herrnhuter auch sehr erfolgreich waren im 18. Jahrhundert und anerkannt waren, war auch das Ziel eines friedlichen Zusammenlebens. Die Gemeinschaften haben Diversität in eine Einheit zusammengetragen, also Einheit in Vielfalt zu leben war das Ziel, und das wurde auch von den Adligen schon im 18. Jahrhundert und von den Obrigkeiten als eine effiziente soziale Form anerkannt.
Jetzt machen wir ja gerade eine Folge über Grönland, und die Herrnhuter sind ja auch nach Grönland gegangen. Warum? Warum ausgerechnet dorthin?
Na gut, man stellt sich vielleicht konkrete Ziele oder konkrete Ideen, warum Grönland. Das war mehr oder minder mit den Möglichkeiten verbunden, die die Herrnhuter haben. Also Grönland gehört zu den ersten großen Missionsunternehmungen der Herrnhuter. Im Jahre 1733 landeten auf Grönland 3 Herrnhuter, die dort den Anfang der Mission markierten. Warum Grönland? Grönland wurde deswegen ausgewählt, weil Graf Zinzendorf persönliche, familiäre Verbindungen zum dänischen Hof hatte, insbesondere zu seiner Cousine, der Königin, Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach. Und diese Netzwerke, diese Verbindungen ermöglichten natürlich die Reise nach Grönland und haben das auch befürwortet, oder auch entsprechende ökonomische Hintergründe für diese Mission etabliert. Der direkte Anlass oder der unmittelbare Anlass war der Wunsch und aber auch Auftrag, dem dänischen Missionar Hans Egede, der auf Grönland seit 1721 tätig war, Hilfe zu leisten. Die dänische Mission erlebte diverse strukturelle Probleme in den 30er Jahren. Man hat entschlossen, diese Mission auch zu schließen, aber durch die Hilfe der Herrnhuter wurde entschieden, dass es weitergeführt wird. Also der direkte Anlass war die Hilfe. Das hat sich zu einem größeren Unternehmen entwickelt, sodass die Herrnhuter da für knapp 167 Jahre geblieben sind.
Was genau haben Sie denn auf Grönland erreicht?
Ja, die Frage danach, was die Herrnhuter erreicht haben, ist heute eine sehr schwierige Frage. Denn man muss es differenzierter sehen. Im Kontext natürlich postkolonialen Geschichte schauen wir erstmal auf die Herrnhuter und ihre theologischen Ziele. Und da muss man sicherlich sagen, sie waren sehr erfolgreich. Also die haben bis zu 6 Missionsstationen gegründet bis zum Jahre 1900 mit der Hauptmissionsstation in Neuherrnhut, was heute in der Hauptstadt ist. Es liegt in Nuuk. Diese Orte wurden zu zentralen Orten ihres Wirkens. Sie haben viele Inuit getauft, was das theologische Ziel war natürlich. Und die Zahlen der Getauften, die bekannt sind aus den Quellen, waren so hoch, dass man damals im 18. Jahrhundert in der Presse darüber schrieb, dass es ein großer Erfolg war. Und natürlich haben die eine Gemeinschaft im Sinne der Brüderunität gegründet. Allerdings, wenn man das aus der anderen Perspektive sieht, der Perspektive der grönländischen Bevölkerung, die wir heute auch annehmen wollen, auch wenn die Quellen spärlich sind dazu, da muss man das viel komplexer sehen, weil natürlich hat die Präsenz der Herrnhuter kulturelle Folgen gehabt und einen Einfluss auf die indigene Kultur gehabt, sodass viele Aspekte der indigenen Kultur verdrängt wurden oder in hybride Formen, kulturelle hybride Formen zwischen europäischer Kultur und der Inuit-Tradition aufgegangen sind. Also insofern haben die Missionare, die Herrnhuter auch das Alltagsleben und die sozialen Strukturen nachhaltig verändert. Und heute haben wir natürlich ein ambivalentes Erbe, das zwischen einem religiösen Aufbau der religiösen Gemeinschaft und einer kulturellen Transformation zu platzieren ist. Insofern stellt das eine Herausforderung heute für die Forschung und alle, die sich damit beschäftigen, das aus der richtigen Perspektive zu betrachten.
Das heißt, es gibt heute auch Kritik an der Arbeit der Herrnhuter damals?
Es gibt Kritik allgemein an kolonialen Präsenz der Europäer in Grönland. Und natürlich sind die Herrnhuter dorthin gekommen als jemand von außen. Und die haben ihre Sichtweise dort vermittelt, was dazu führte, dass traditionelle religiöse Ideen der Grönländer, deren Lebensart verdrängt wurde. Insofern ist man demgegenüber skeptisch. Man fragt sich, wie soll man das heute betrachten? Man ist kritisch der dänischen Mission heute. Also es sind viele, viele sehr sensible Fragen und sehr sensible Themen, zu denen wir, denke ich, selber viel mehr Forschung und viel mehr Dialog brauchen.
Frau Kocek, wenn man heute nach Grönland reist, findet man da noch Spuren der Herrnhuter Brüdergemeine?
Ja, sicherlich, die findet man. Also zunächst haben die Herrnhuter die Missionsstation aufgebaut und heute kann man noch einige Gebäude von den Missionsstationen sehen. Vor allem das Hauptgebäude der Neu-Herrnhuter Missionsstation, die heute in Nuuk in den Grenzen der Hauptstadt ist. Das ist wunderbar erhalten, das kann man natürlich heute noch sehen. Es ist auch möglich, Überreste von Gebäuden oder auch Gebäude in Lichtenfels, dem zweiten Ort, den die Herrnhuter dort gegründet haben, zu sehen. Das ist heute in Akunat. Das ist natürlich möglich, dorthin zu reisen und sich diese Orte anzuschauen. Vielleicht ein anderer Aspekt, der noch sichtbar ist. Man sieht noch den Einfluss der Herrnhuter in der grönländischen Kirche, vor allem wenn es um die liturgischen Praktiken geht, insbesondere die Musik und Gesang im Gottesdienst. Die Herrnhuter haben durch den Gesang den Kontakt mit den Inuit aufgebaut, schon im 18. Jahrhundert. Und diese Tradition sieht man heute noch in der grönländischen Kirche. Viele Texte, Kirchenlieder, die haben ihre Wurzeln auch in der Tradition der Herrnhuter. Und was vielleicht noch heute zu unterstreichen ist, dass die Herrnhuter einen Einfluss auf die Alphabetisierung der Grönländer hatten mit übersetzten Texten, Unterrichtsmaterial. Und hier ist auch Samuel Kleinschmidt zu nennen mit seiner grönländischen Grammatik. Das kann man heute nicht materiell ergreifen, aber es ist ein Einfluss, der nachhaltig heute noch natürlich in dieser Gemeinschaft sichtbar ist.
Professor Joanna Kocek war das, sie lehrt am Mallory-Institut im Fachbereich Arktische Geisteswissenschaften. Wir haben gesprochen über die Herrnhuter Brüdergemeine und ihren Einfluss in Grönland. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Kocek.
Vielen Dank.
Matthias, die Verbindung von Grönland zu den skandinavischen Ländern, vor allem ja zu Dänemark, die prägen die Geschichte dieses Landes. Zu den USA, das hat ja eben Herr Jungmann auch schon angedeutet, da gab es keine oder nur sehr wenige Verbindungen, richtig?
Naja, also die Inuit, die waren und die sind ja auch ein wesentlicher Teil der Bevölkerung, aber die kommen allenfalls vom amerikanischen Kontinent, genauer gesagt aus Kanada. Insofern haben die Vereinigten Staaten mit Grönland keine historische Verbindung. Trotzdem steckt der US-Präsident seine Hände nach der Insel aus. Er möchte ja auch Kanada eingemeinden und damit geostrategisch mindestens genauso groß oder wichtig werden wie China und Russland, mit denen er offenbar die Welt neu ordnen und lenken möchte. Und ich denke, wir sind Zeugen einer außerordentlichen Werteverschiebung, in der wieder das Recht des Stärkeren gelten soll.
Da ist ja auch die große Frage, was sagen denn da eigentlich die Grönländerinnen und Grönländer dazu?
Naja, also wenn sie dann überhaupt gefragt werden, sind sie auf Eigenständigkeit und Autonomie aus. Sie wollen weder von den USA noch von Dänemark fremdbestimmt werden. Und das sagt auch die junge Inuit Sophia Amundsen, die wir ja schon gehört haben.
I used to think that we Greenlanders always have a
Ich dachte früher, dass wir Grönländer eine Schuld gegenüber Dänemark haben, wenn wir unabhängig werden wollen. Aber dann begann Trump letztes Jahr darüber zu sprechen, dass er sich für Grönland interessiert. Er wollte Grönland kaufen. Also begann ich zu denken, okay, wir haben genug in unserem Land, um unabhängig zu werden. Wir haben genug Ressourcen, Nahrung und Bodenschätze. Meine Denkweise hat sich im letzten Jahr geändert. Wir schulden niemandem etwas.
We don't owe anyone anything. So we're not on a debt.
Aber natürlich würden Sie im Zweifel für Dänemark sein. Mit dem Land verbindet Sie ja tatsächlich auch eine lange gemeinsame Geschichte.
Dänemark, Grönland, USA und die ganzen aktuellen Entwicklungen, die wollen wir jetzt besprechen mit Jana Sinram. Sie ist Skandinavien-Korrespondentin für die ARD. Hallo Jana.
Hi.
Jana, an welchen Stellen gehen denn eigentlich Grönland und Dänemark politisch zusammen und an welchen nicht?
Also formell ist Grönland ja ein Teil des Königreichs Dänemark, aber als autonomes Gebiet. Das heißt, sie haben eine weitreichende Selbstverwaltung. Es gibt in Grönland ein eigenes Parlament und eine Regierung, die einen großen Teil der politischen Entscheidungen auch selbst treffen können, vor allem in der Innenpolitik. Einige Kernbereiche, die werden aber weiterhin aus Kopenhagen bestimmt, zum Beispiel die Währungspolitik. In Grönland, da gilt weiter die dänische Krone und die Verteidigungs- und Außenpolitik. Wobei die Grönländerinnen und Grönländer auch dazu mitreden dürfen, was ihnen auch sehr, sehr wichtig ist. Das konnte man ganz gut sehen, jetzt jüngst im Januar im Zusammenhang mit den Besitzansprüchen, die die USA erhoben haben. Da sind Dänemark und Grönland nach anfänglichen Staatsschwierigkeiten vor allen Dingen gemeinsam aufgetreten. Es gab dann ja auch ein Treffen in Washington. Da ist Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen zusammen hingefahren mit Vivian Motzfeldt, die für Außenpolitik zuständige grönländische Vertreterin, wobei sie eben nicht Außenministerin ist, wie das fälschlich häufig gesagt wurde. Also die treten da gemeinsam auf, aber Grönland kann eben seine Außenpolitik nicht alleine machen.
Okay, also in der Außenpolitik gehen die Grönländer noch zusammen mit den Dänen. In der Innenpolitik sind sie weitestgehend autark. In welchen politischen Bereichen haben sie denn wirklich komplett die Kontrolle?
Genau, also seit 2009 hat Grönland mit der sogenannten Selbstverwaltung in fast allen Bereichen der Innenpolitik, so heißt es, die Kontrolle übernommen. Die können zum Beispiel selbst über ihre Bildungspolitik bestimmen. Gerade gab es da einen Gesetzesvorschlag für die Grundschule. In den Klassen 1 bis 3 soll der Dänischunterricht abgeschafft werden und nur noch auf Grönländisch unterrichtet werden, haben die vorgeschlagen. Und auch so klassische Staatsaufgaben wie Polizei, Gerichtsbarkeit und so weiter, die wurden schon schrittweise nach Nuuk, also in die grönländische Hauptstadt, verlagert. Voraussetzung dafür, dass Grönland noch weitere Bereiche übernimmt, ist, dass sie auch selber finanzieren können. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt bei allem. Grönland ist finanziell im Moment noch ziemlich stark von Dänemark abhängig. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist die Fischerei. Das bringt aber nicht genug Einnahmen. Und deshalb bezuschusst Dänemark den grönländischen Haushalt noch jedes Jahr mit 500 Millionen Euro umgerechnet. Also um die eigenen Kompetenzen auch in der Innenpolitik weiter auszubauen und irgendwann vielleicht ganz unabhängig zu werden, braucht es erstmal eigenes grönländisches Geld.
Wie und wann ist das eigentlich alles genau geregelt worden? Wer wofür zuständig ist? Dazu muss es ja eigentlich auch irgendwie Gesetze geben, oder?
Genau. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war Grönland ja noch eine klassische Kolonie von Dänemark. Und im Sinne der UNO-Entkolonialisierungspolitik stand Dänemark dann ziemlich unter Druck, das zu ändern. Und deswegen wurde Grönland dann mit der dänischen Verfassungsreform von 1953 formal entkolonialisiert. Heißt, man hat Grönland einfach zum gleichberechtigten Teil bzw. einer Region des Königreichs Dänemark erklärt, mit der Möglichkeit, diese Autonomie später auszubauen. Das ist passiert in zwei Schritten. 1979 mit der sogenannten Heimregierung und dann nochmal 2009 mit der sogenannten Selbstverwaltung. Seitdem sind sie nochmal deutlich autonomer als vorher. Denn man muss sagen, gleichberechtigt waren 1953 die Grönländerinnen und Grönländer mit dem Verfassungsgesetz wirklich nur auf dem Papier. Also die haben zum Beispiel gar nicht an diesem Verfassungsreferendum teilgenommen, was da stattfand zu der Verfassung und wo über diese Entkolonialisierung entschieden wurde. Sie haben dann zwei feste Sitze im dänischen Parlament bekommen und wurden dänischen Staatsbürgern rechtlich gleichgestellt. Aber für viele hat sich das ziemlich angefühlt wie ja, Neokolonialismus. Ne? Also die Dänen haben ihnen sozusagen ihre Lebensweise aufgedrückt. Es kamen dänische Firmen, die neue Häuser gebaut haben und dänisches Gesundheitspersonal, das in den Wohlfahrtseinrichtungen gearbeitet hat. Das ist teilweise auch eine ziemlich dramatische Geschichte zwischen Dänemark und Grönland. Letztes Jahr war das groß in den Medien, dass dort lange Zeit stattgefunden hat, Zwangsverhütung von jungen Frauen. Da wurden Grönländerinnen Spiralen eingesetzt, ohne ihr Wissen. Also das ist für viele eine sehr schmerzhafte Geschichte, die sie verbinden mit Dänemark. Und deshalb gibt es auch bei so gut wie allen Inuit, mit denen ich gesprochen habe in Grönland, den Wunsch, irgendwann komplett unabhängig zu werden von Dänemark. Also da sind sich auch eigentlich alle Parteien in Grönland einig, aber es gibt eine unterschiedliche Auffassung, wie schnell das passieren kann und soll.
Und du hast ja eben auch gesagt, es hängt ja auch ein bisschen vom Geld ab, ne? Es ist ja, wenn man so über Grönland redet, oft die Rede von diesem Piece of Ice. Das sagt ja nun auch US-Präsident Trump immer mal wieder, um wahrscheinlich auch zu sagen, was macht ihr eigentlich alle für ein Theater? Ist doch nur ein Piece of Ice. Aber Grönland ist ja viel, viel mehr als das. Es gibt ja zum Beispiel riesige Mineralienvorkommen. Es gibt große Ölfelder vor der grönländischen Küste. Wem gehört das eigentlich alles?
Also unter dieser frühen Autonomieregelung von 1979 waren die Bodenschätze erstmal weiter dänisches Staatseigentum. Das hat sich mit der Selbstverwaltung 2009 aber geändert. Seitdem hat Grönland selber das Recht, den größten Teil der Einnahmen aus dem Rohstoffabbau, des potenziellen Rohstoffausbaus, muss man sagen, selbst zu regeln und dürfte auch die Einnahmen weitestgehend behalten. Und das ist eben eine große Hoffnung für viele, dass das auf dem Weg zur Unabhängigkeit helfen könnte bei den Einnahmen. Mhm. Es gibt da wirklich echt viele wertvolle Rohstoffe, zum Beispiel Uran, auch Kupfer, Gold, kritische Mineralien, seltene Erden. Das Problem ist allerdings, wie bekommt man die überhaupt aus der Erde? Die liegen zum Teil unter Eis. Nun eröffnet der Klimawandel da durchaus neue Möglichkeiten, aber dann bleibt immer noch das Problem des Transports. Es gibt überhaupt keine Straßen in Grönland, also man muss alles mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug transportieren. Und dann ist die Frage, ist es eigentlich wirklich wirtschaftlich, diese Sachen da aus der Erde rauszuholen? Also da gibt es noch ziemlich viele Zweifel, wie das aussehen könnte.
Ich muss noch mal auf den US-Präsidenten kommen, denn das ist ja im Moment so das größte Thema, was so im Zusammenhang mit Grönland, würde ich mal sagen, besprochen wird. Er sagt ja, es besteht eine Notwendigkeit für die USA, Grönland zu besitzen. Und er begründet das ja unter anderem auch mit der Präsenz von China und Russland in der Arktis rund um Grönland. Ist denn die Situation, wie schätzt du das ein, wirklich so bedrohlich? Und hat sich das in den vergangenen Jahren tatsächlich verändert?
Also unser Team hat letztes Jahr mit dem dänischen Militär gedreht in Grönland und die haben unserem Team gesagt, sie sind noch keinen russischen oder chinesischen Kriegsschiffen vor der Küste begegnet. Also das ist jetzt nicht so, dass die da alle irgendwie vor der Küste darauf warten, Grönland zu besetzen oder so. Aber es ist schon so, dass Russland seine Militärpräsenz in seinem Teil der Arktis ausbaut seit Jahren. Und China ist in den letzten Jahren in Grönland auch immer wieder aufgetreten, vor allem so als strategischer Akteur im Hintergrund. Die Chinesen haben zum Beispiel mal versucht, ein Flughafenprojekt in Grönland dazu groß zu investieren. Da hat die Regierung in Kopenhagen dann die Reißleine gezogen und selbst große Investitionen versprochen, weil sie das verhindern wollten. Die Grönländer haben auch immer wieder versucht, die Chinesen für Bergbauprojekte ihrer Rohstoffe da zu gewinnen. Also das Interesse auch Chinas an Grönland ist schon da und die Insel hat auch einfach eine wichtige strategische Bedeutung, ne, da oben in der Arktis. Aber es ist eben nicht so, dass China und Russland jetzt demnächst die Insel irgendwie einnehmen würden, wenn jetzt nicht die USA da sind. Und auch die Dänen sind ja vor Ort militärisch, haben da jetzt gerade auch noch mal eine neue Mission gestartet. Arctic Sentry heißt die, um Grönland besser zu schützen. Also es macht schon Sinn, diese Insel besser zu schützen, als sie bisher geschützt ist. Aber es ist eben nicht so, dass China und Russland da vor der Tür stehen und da demnächst irgendwie einfallen.
Wir haben ja in dieser Folge auch schon mehrmals eine junge Inuit gehört, die Trumps Ansinnen auch sehr kritisch gegenübersteht. Du warst ja kürzlich in Grönland eine Woche und hast ja wahrscheinlich auch mit sehr vielen Menschen gesprochen. Was sagen die denn dazu?
Also in einem Punkt sind sich wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, einig. Wir wollen nicht zu den USA gehören. Und die haben sich halt wirklich durch diese ständigen Drohungen aus den USA und von Trump wirklich, die waren alle in heller Aufregung und hatten wirklich Angst davor. Jetzt nicht so, weil sie gedacht haben, da taucht jetzt gleich ein US-Kriegsschiff vor unserer Küste auf. Aber dieses Gefühl von, wir sagen immer wieder, wir wollen nicht zu den USA gehören. Und die hören uns da einfach nicht in Washington. Das hat Leute schon wirklich sehr, sehr beunruhigt. Wo es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, ist das Verhältnis zu Dänemark. Also auch da, ne, wir haben es schon angesprochen, es ist eine teilweise sehr schmerzhafte Kolonialgeschichte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass gerade die Indigenen, die Inuit sagen, wir sind jetzt total begeistert dazu, weiter zu Dänemark zu gehören. Aber mein Eindruck war, dass dieses Ansinnen der USA hat eigentlich eher dazu geführt, dass Dänemark und Grönland noch mal enger zusammengerückt sind. Und ja, viele Leute Dänemark dann vielleicht als kleineres Übel empfinden. Und eine junge Frau hat mir zum Beispiel gesagt, also ich träume von der Unabhängigkeit, aber mir ist auch klar, jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt, sondern gerade sind wir jetzt froh, dass wir hier gemeinsam mit Kopenhagen auftreten und gemeinsam den USA ganz klar machen, wir wollen nicht zu euch gehören.
Jana Sindram war das. Sie ist ARD-Korrespondentin in Stockholm und hat uns ganz viel erzählt über Grönland und die Grönländerinnen und Grönländer. Vielen Dank, Jana.
Sehr gerne.
Also, im Moment ist ja Grönland mal wieder in aller Munde, weil US-Präsident Trump diese Insel gerne den USA einverleiben möchte. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt gesagt in der Folge. Aber wie soll man denn damit umgehen?
Tja, das ist eine neue Qualität der Auseinandersetzungen in internationalen Beziehungen. Da droht der Größere und Stärkere dem kleineren Nachbarn mit Annexion. Nicht etwa durch die Blume, sondern ganz unverhohlen. Gleichzeitig weigert sich Trump, die russische Aggression gegen die Ukraine zu verurteilen. Und da kann einen schon das ungute Gefühl beschleichen, dass hier gerade die Welt neu aufgeteilt werden soll, wobei keine Rücksicht darauf genommen wird, dass die USA ebenso wie Grönland über die Mitgliedschaft Dänemarks NATO-Partner sind. Es würde also ein NATO-Land einem anderen NATO-Land Gewalt antun. Was das bedeuten würde und welche Konsequenzen das nach sich ziehen würde, vermag ich nicht zu beurteilen, aber Gutes wäre wohl kaum zu erwarten.
Ja, warten wir mal ab, wie diese Geschichte weitergeht. Im Moment ist es ja ruhig, aber es kann jederzeit wieder laut werden um Grönland. Das war eine Stunde History über die Geschichte Grönlands. Und in der nächsten Sendung geht es um den 80. Todestag von Bischof van Galen am 22. März 1946. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich irgendwie eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.